Die Prinzessin mit der langen Nase. Es war einmal ein großer Krieg mitten im tiefsten Winter. Die armen Soldaten froren sich den Nasen und Ohren und Hände tüchtig blau. Und niemand mochte gern Posten stehen. Eines Nachts, es war bitterkalt, dass ein Korporal Mitleid mit seinen Leuten bekam und ein großes Feuer anzuzünden befahl. Ein Soldat wurde abkommandiert, das Feuer zu unterhalten, und während die anderen auf Weltwache zogen, legte er ab und zu ein Holzscheit nach, im Übrigen aber dehnte und räkelte er sich ganz gemütlich, so daß ihm vor Wohlbehagen sein Pfeifchen noch einmal so gut schmeckte. Wie er so dahin träumte, stand plötzlich, wie aus dem Boden gezaubert, eine weißhaarige alte Frau vor ihm, die bittet und bettelt ihn, ob sie sich nicht ein wenig wärmen dürfte, sie verkäme sonst vor lauter Kälte. Erst wollte der Soldat es ihr barsch abschlagen, aber dann meinte er schließlich, bis ich abgelöst werde, setz dich ruhig hin, Mütterchen. Als die Zeit der Ablösung nahte, da mußte er die alte Frau wegschicken. Sie bedankte sich recht schön, und weil er so gut mit ihr gewesen sei, so sagte sie, er dürfe sich dreierlei wünschen. Da wünschte sich der Soldat zuallererst einen großen Geldbeutel mit Goldstücken, und niemals dürften die Goldstücke alle werden, so viel er auch herausnehmen würde. Dann bat er um eine Trompete, und wenn er auf ihr nur einen Triller blase, so müssten so viele Soldaten dahermarschiert kommen, wie er gerade wünschte. Als drittes und letztes wollte er einen Mantel, der ihn unsichtbar machte. Die alte Frau erfüllte ihm die drei Wünsche, und dann verschwand sie. Als nun der Soldat den Beutel voller Dukaten hatte, da war er gar nicht mehr mit dem Dienst und mit Schmalhans als Küchenmeister einverstanden, und er kündigte seinen Kameraden an, er wolle sich einen Stellvertreter kaufen, der für ihn Dienst machen solle. Die Kameraden von der Feldwache, die lachten ihn aus. Sie meinten, heutzutage müsse doch jeder Stellvertreter schwer mit Gold aufgewogen werden. So viel Gold, das habe er gar nicht. Aber der Soldat ließ sich nicht anfechten. Und als sich ein Unteroffizier, der seine Zeit schon ausgedient hatte, als Stellvertreter anbot, da stellte er sich breitbeinig vor seine Kameraden hin, klingelte mit seinen Goldfüchsen im Hosensack und zahlte den Unteroffizier in blanken Goldstücken aus. Nun war er endlich frei und konnte ein Leben führen wie unser lieber Herrgott. Jeden Morgen zog er prächtige Kleider an, und jeden Mittag ließ er sich sein Lieblingsessen auftischen. Eines Tages hörte er davon, dass alle Könige sich in einer großen Stadt ganz in der Nähe treffen wollten. Da beschloss er, auch dorthin zu fahren. Als er ankam, fand er eine prächtige Stadt mit 1000 Türmen, und in der Mitte stand ein prächtiges Schloss mit einem breiten Schlossplatz davor. In seinem treuherzigen Soldatengemüt dachte der Soldat, »Ei, da ist ja noch Platz genug für ein Schloss für mich.« Und ohne jemand zu fragen, kaufte er Holz und Steine, mietete Zimmerleute und Maurer und ließ sich geschwind wie der Wind ein großes, schön geschmücktes Schloss aufführen, gerade gegenüber dem anderen. Der König drüben im alten Schloss hatte schon lange den Kopf geschüttelt. Da er aber sehr pfiffig war, dachte er, »Lass den Soldaten nur bauen. Wenn's fertig ist, nimmst du es ihm einfach weg.« Als nun das Schloss fix und fertig war und sogar die goldene Wetterfahne schon vor Vergnügen in der Sonne funkelte, da öffnete der Soldat eines frühen Morgens das Fenster und zur selben Zeit ging drüben im anderen Schloss auch ein Fenster auf. Eine schöne Prinzessin guckte herüber, winkte und rief »Guten Morgen!« Der Soldat stand gleich am Fenster stramm vor Respekt, salutierte vor ihr, und dann lud er sie ein, doch einmal sein Schloss zu besehen. Sie kam auch alsbald herüber, und nun liefen sie durch die vielen Zimmer und Säle. »Musst du aber viel Geld haben?« staunte die Prinzessin, denn das neue Schloss war viel prächtiger als das ihres Vaters.
»Das ist nicht so schlimm. Geld habe er wenig«, meinte der Soldat,
»aber einen Geldbeutel, der nie alle werde.«
Und dann erzählte er auch noch, dass er eine Trompete habe, mit der er sich so viele Soldaten blasen könne, wie er wolle, und außerdem habe er sogar noch einen Wundermantel, der ihn unsichtbar mache.
Die Prinzessin wollte das nun gar so gerne sehen, und
unser treuherziger Soldat holte vor Freude seine Schätze herbei.
Um ihre Kraft zu beweisen, schüttete er aus seinem Beutel 2 Säcke voll Gold zusammen, blies sich 2 stramme Soldaten herbei und gab ihnen den Befehl, die Geldsäcke zum Schloss der Prinzessin hinüberzutragen. Als die Prinzessin nun gerne noch ein Probestückchen von dem Wundermantel sehen wollte, da zog er ihn an, und schau, der Soldat war verschwunden.
Und als er gar wieder erschien und ihr zum Spaß den Mantel auch einmal umlegte, da war sie überglücklich.
Sie machte lachend einen Knicks, rief »Guten Morgen« und verschwand. Nach einer Weile rief der Soldat, »Wo bist du?« Aber sie war fort und blieb fort und hatte, ohne dass er es merkte, die Trompete und den Geldbeutel auch mitgenommen. Da stand nun der Soldat da und stampfte vor Ärger und Zorn mit dem Fuße. Die verschwundene Prinzessin jedoch huschte schnell nach ihrem eigenen Schloss und erzählte alles ihrem Vater.
Sofort schickte der König eine Patrouille und ließ den armen Soldaten aus der Stadt bringen.
Das Schloss aber behielt er pfiffig lächelnd für sich.
Draußen vor der Stadtmauer stand nun der arme Teufel von Soldat, und wie er seine Taschen auch drehte und wendete. Kein einziges Goldfüchslein sprang mehr heraus. Was blieb ihm nun anderes übrig? Er musste wieder in den bitterbösen Krieg marschieren, und so lief er denn den ganzen Tag immer nach Süden dem Kriege zu.
Als er schon eine lange Zeit unterwegs war, wurde ihm hungrig, und mit einem Seufzer dachte er,
»Wenn du doch die alte Frau wieder träfst, die könnte dir sicherlich helfen.«
Wie er sich so die Augen nach ihr ausguckte, da sah er einen schönen, großen Garten mit vielen Äpfel- und Birnbäumen, und alle hingen zum Brechen voll. Kaum hatte der Soldat die Tür gefunden, marschierte er auch schon in den Garten und aß sich dort zum Platzen satt. Mittendrin im Garten aber stand noch ein Feigenbaum, der über und über voller schöner, reifer Früchte hing. So zum Nachtisch pflückte er sich ein paar davon
und aß sie auf. Aber mit einem Male schoss ihm eine riesengroße Nase mitten aus dem Gesicht, und so schwer war sie, dass er trotz aller Anstrengung in die Knie sank und nur noch mühsam hin und her rutschen konnte. Auch das noch, dachte er in seiner Verzweiflung. Aber er verlor den Mut nicht und rutschte mit seiner Nase Meter für Meter vorwärts, bis er zufällig an einen großen Teich kam. Und da die Nase so arg brannte, steckte er sie hinein, um sie ein bisschen abzukühlen. Doch wie seltsam! Sofort schrumpfte die Nase wieder ein und wurde kleiner und kleiner, bis sie wieder so war wie zuvor. Nun war ihm klar, was die Feigen und das Wasser sollten, und da schoss es ihm auch schon durch den Kopf. Zum Teufel, das Frauenzimmer von Prinzessin, die wirst du schon kriegen. Er pflückte sich alle Taschen voll Feigen und lief zurück zur Stadt. Dort zog er sich eine Gärtnerkleidung an, legte seine Feigen sauber in einen Korb und marschierte dann vor dem königlichen Schloss immer auf und ab und rief, »Frische Feigen zu verkaufen, frische Feigen!« Die Königstochter guckte gerade aus dem Fenster. Und da ihr nach den saftigen Feigen das Wasser im Munde zusammenlief, schickte sie einen Bedienten, der ihr den ganzen großen Korb voll kaufte. Kaum hatte sie aber eine der schönen Früchte in den Mund gesteckt, da schoss ihr eine lange, lange Nase aus dem Gesicht, mitten durchs Fenster hindurch und wohl noch bis halb zur Straße hinunter. Den Gassenjungen unten blieb vor Staunen die Sprache weg. Nun mussten die Doktoren und Professoren kommen. Alle Geheimräte untersuchten die Nase und kurierten das und jenes. Aber sie hätten sich ebenso gut auf den Kopf stellen können und mit den Beinen wackeln. Die Nase blieb so lang, wie sie war. Da wurde das Schloss dick mit Trauertüchern verhangen, und niemand durfte mehr singen und tanzen. Und durch die umliegenden Länder ging die Kunde, überall sei die Trauer mitzufeiern, wegen der königlichen Nase. Somit war der Plan des Soldaten geglückt und die Prinzessin bestraft. Nun wollte er aber seine Schätze wieder haben. Deshalb borgte er sich einen Doktoranzug und ließ unter der Hand verbreiten, er sei ein fremder Wunderdoktor. Das hörte auch die Prinzessin im Schloss, und sofort wurde eine strenge Order geschickt, der Doktor solle im Schloss erscheinen. Als er hinkam, wurde ihm die Nase der Prinzessin vorgeführt. Da setzte er seine große Brille auf und zupfte und klopfte an der Nase herum, dass es nur so eine Art hatte. »Ja«, sagte er und kratzte sich umständlich auf dem Kopf, »ja, ich wüsste schon eine Medizin, aber die sei höllisch teuer und müsse von weit, weit hergeholt werden. Aber so viel Geld hat das ganze Königreich zusammen ja nicht.« »Ja, wie viel Gold gehöre denn wohl dazu?«
»Sehr viel, sehr viel. Aber die genaue Zahl der Goldstücke, die könne er nicht sagen.«
Da blinzelte die Prinzessin ihrem Vater zu, gab dem Doktor den Geldbeutel und sagte, »Da, nehmt nur ruhig aus dem Beutel so viel ihr wollt, der bleibt immer voll, aber bringt ihn mir bald wieder.« Der Doktor nahm den Geldbeutel und verschwand damit. Voll Ungeduld wartete die Prinzessin und wartete, aber der Doktor kam nicht zurück. Und dabei musste sie doch immer zu Hause bleiben, denn auf der Straße am Schloss, da saßen die Gassenbuben in langen Reihen und wollten die Prinzessin Langnas sehen. Zuletzt, als alle Hoffnung schon aufgegeben war, kam der Doktor doch wieder, leider aber ohne Medizin. Er hätte sie nicht holen können, berichtete er, denn viele Soldaten stünden davor Wache und ließen niemand heran. »Oh«, seufzte die Prinzessin wieder, »ich hab noch eine Trompete, von der trenne ich mich aber gar zu schwer. Aber ich will sie dir mitgeben. Wenn du auf ihr bläst, dann kommen so viele Soldaten heraus, wie du willst.«
Der Soldat nahm die Trompete und ging fort. Aber nach einiger Zeit kam er wieder zurück ohne Medizin. Auch die Soldaten hätten nichts genützt. Es lägen noch zwei wilde Tiere vor der Medizin, und die zerreißen jeden Menschen, der heran will.
»Ja, wenn es denn sein muss«, druckste die Prinzessin herum und gab ihm zögernd einen großen Mantel. »Damit kannst du dich unsichtbar machen, so dass dich die Tiere nicht sehen können.«
Kaum aber hatte der Doktor den großen Mantel in der Hand, zog er seinen Doktorhut ab, lachte über das ganze Gesicht und sagte, »Guten Morgen, Frau Prinzessin, ich bin der Soldat von gegenüber.« Was blieb denn da der Prinzessin nun anderes übrig, so sehr sie sich auch schämte? Sie musste den Soldaten um des Himmels und aller Welt willen bitten, sie doch von ihrer Nase zu befreien.
»Ja«, sagte er, »das könne er wohl, aber dann müsse sie morgen nach dem Exerzierplatz kommen, anders wäre das nicht möglich.«
Nun musste die Prinzessin ihre lange Nase durch die ganze Stadt tragen. Alleine konnte sie das nicht, und so wurde die große Nase auf drei Stangen gelegt, und hüben und drüben schleppten ächzend und stöhnend je drei Soldaten. Überall in den Straßen standen die Leute hinter den mit schwarzem Trauerflor verhangenen Fenstern und lachten, daß ihnen die Bäuche wehtaten. Die Prinzessin aber wagte gar nicht, den Kopf zu heben. Am liebsten hätte sie sich die Ohren verstopft oder wäre ganz und gar in den Boden versunken. Draußen auf dem Exerzierplatz wartete schon der Soldat mit einem kleinen Medizinglas in der Hand. Das Teichwasser aus dem Obstgarten war darin. Er rieb ihr ein paar Tröpfchen auf die Nase, und wirklich, sie schrumpfte ein bisschen zusammen.
»Mehr, mehr noch«, bat die Prinzessin. »Warte doch ein Weilchen, so flink geht das nicht«, rief der Soldat und war dabei umständlich wie nur je ein alter Hofmarschall. Immer wieder tröpfelte er und tupfte er ein wenig auf der Nase herum. Zuletzt, als diese bloß noch einen halben Fuß groß war, hörte er ganz damit auf.
»Mehr noch, mehr, bitte, bitte mehr«,
bettelte sie. »Nein, Frau Prinzessin«, sagte der Soldat, »für dich ist die Nase nun kurz genug. Ein kleines Andenken musst du doch wenigstens für deine Betrügereien behalten.«
Und ehe ihn die Soldaten ergreifen konnten, goss er die letzten paar Tropfen der kostbaren Medizin weg, schlug seinen Zaubermantel um sich und war verschwunden. Die Prinzessin aber behielt für ihr ganzes Leben lang die halbfußgroße Nase und hieß seitdem immer nur Prinzessin Langnas.